ist der Lobpreis nicht wunderbar? Ich bin immer noch in diesem Spirit von gestern, Gott zu loben, Gott zu feiern. Und ich möchte es auch sagen, komm zur Holy Spirit Night. Wir haben dort den Heiligen Geist wirklich Raum gegeben. Und das ist das, was verändert. Das ist der Unterschied. Mir hat etwas gefallen gestern von Sebastiano Mirabelli. Er sagte, wir haben ein Programm mitgebracht. Aber wir lassen diesem Programm komplett sein, wenn der Heilige Geist was anderes vorhat. Und das ist das, was wir tun sollen. Wir sollen den Heiligen Geist in unserem Herzen, in unserer Mitte, in unserer Kirche, in unserer Familie Raum geben. Wenn wir ihm Raum geben, dann werden wir Zeichen und Wunder erleben. Dann sehen wir eine Veränderung. Seid ihr dabei?
Amen.
Amen. Und die Predigt von heute möchte ich der Überschrift geben: Gott spricht noch heute. Gott spricht noch heute. Ich danke euch als Kirche, dass ihr für mich gebetet habt, dass ich in die Philippinen mit Rainer Hökeloven und seinen Sohn Jonas fliegen darf. Und dieses Gebet ist für mich wirklich wichtig, weil ich weiß, was für eine Kraft hinter dem Gebet einer Kirche ist. Wir lesen es in der Bibel, als Petrus im Gefängnis war. Ich hoffe nicht, dass wir im Gefängnis kommen, Jonas. Aber als Petrus im Gefängnis war, da hat die ganze Gemeinde für Petrus gebetet. Und das Gefängnis, die Gefängnistür ging auf. Und Petrus stand auf einmal da. Der Feind, der möchte uns ins Gefängnis stecken. Aber das Gebet kann verändern. Ich möchte dir nochmal vor Augen bringen, dass das Gebet Gefängnisse öffnet, Türen öffnet. Der Teufel, was macht er eurer Meinung nach vom Beruf her? Ist er arbeitslos geworden? Der ist nicht arbeitslos. Gerade in dieser letzten Zeit will er verwirren, will er niederreißen, will er kaputt machen. Satan ist nicht arbeitslos. Er will zerstören. Und die einzigste Kraft, dagegen zu kämpfen, ist nicht, dass du nur hierher kommst oder sagst, ich bin Christ, sondern geh auf die Knie und bete. Ruf den Namen Jesus in jeder Situation. Wo läuft's nicht in der Familie? Wo läuft's nicht finanziell? Wo läuft es nicht bei dir gesundheitlich? Ruf den Namen Jesus. Wir möchten heute über eine Situation sprechen in der Bibel, wo Gott wirklich klar spricht, wo Gott redet, wo er einen wirklich ruft. Und wisst ihr, es gibt Situationen in meinem Leben, da hat öfters Gott gesprochen, geredet. Aber nicht immer klar akustisch, sondern manchmal war es in meinem Herzen. Oder manchmal habe ich es noch nicht mal gehört und habe im Nachgang erst gedacht, das war Gott. Er wollte mich schon vorbereiten. Und so kam ich irgendwie zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, Gott, warum habe ich das nicht verstanden? Warum habe ich das nicht gehört? Und ja, wenn Gott spricht, dann müssen wir zuhören. Und ich spreche mit euch und lese euch vor eine Textstelle, wo Gott redet. Wir möchten lesen in 1. Samuel, Kapitel 3. Der junge Samuel half Eli beim Priesterdienst. In jener Zeit kam es nur noch selten vor, dass der Herr zu einem Menschen sprach und ihm etwas offenbarte. Eli war fast erblindet. Eines Nachts schlief er an seinem gewohnten Platz. Und auch Samuel schlief im Heiligtum, ganz in der Nähe der Bundeslade. Die Lampe im Heiligtum brannte noch. Da rief der Herr, Samuel. Ja, antwortete der Junge. Lief schnell zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Nein, sagte Eli, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Samuel ging und legte sich wieder hin. Noch einmal rief der Herr: Samuel. Und wieder stand der Junge auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Aber Eli wiederholte: Ich habe dich nicht gerufen, mein Junge. Geh nur wieder schlafen. Samuel wusste noch nicht, dass es der Herr war, denn er hatte seine Stimme noch nie gehört. Der Herr rief ihm zu, zum dritten Mal. Und wieder stand Samuel auf, ging zu Eli und sagte: Hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass es der Herr war, der den Jungen rief. Und er sagte zu ihm: Geh wieder schlafen. Und wenn du noch einmal gerufen wirst, dann antworte: Sprich, Herr, dein Diener hört. Samuel ging und legte sich wieder hin. Bis hierhin das Wort Gottes. Wir lesen in dieser Textstelle.
Entschuldige bitte.
Kein Problem.
Will ich nicht aus dem Konzept bringen, aber es hat so.
Oder gib mir ein Mikrofon.
Ist gut.
Also ja? Okay, gut. Wir lesen in dieser Textstelle, dass Gott redet und einen jungen Mann aus dem Schlaf weckt. Wisst ihr, dieser Samuel, er war nicht 30 oder 36 Jahre alt oder 40. Es war ein kleiner Junge. Man vermutet, er war vielleicht 12 Jahre alt. Ja, Gott, er spricht auch zu Kindern. Gott, er redet zu wem er will. Er ist Gott. Er entscheidet, wann und zu wem er redet. Er entschied sich, zu einem kleinen Jungen zu reden, der im Priestertum aufwuchs. Ich berichte gleich mehr davon, warum und wieso er dort aufwuchs. Er war dort bei diesem Priester Eli. Er wuchs auf in der Gegenwart Gottes. In diesem Haus war die Bundeslade und die Bundeslade war ein Zeichen dafür, für die Gegenwart und der Präsenz Gottes. Dort war Gott. Und er wuchs auf in einem Umfeld, wo es um Gott ging, wo Gott irgendwo immer im Mittelpunkt war. Eli war sein, wir würden heute sagen, Pastor, sein geistlicher Vater. Aber er kannte nicht die Stimme Gottes. Es ist nicht wichtig, wie du aufwächst. Es ist nicht interessant, in welche Kirche du gehst. Es ist wichtig, kennst du die Stimme Gottes? Kannst du hören, wenn Jesus zu dein Herz redet? Verstehst du im Lobpreis, dass der Heilige Geist gerade da ist, der zu dir reden will? Verstehst du in einer gewissen Situation in deinem Leben, wo Gott redet, wo Gott spricht, wo er sagt: Komm zu mir, folge mir nach, liebe deinen Nächsten, vergib in dieser Situation. Guck hier nicht auf Reichtümer, schau hier bitte auf mich. So oft redet der Heilige Geist. So oft redet der Heilige Geist. Und manchmal kennen wir diese Stimme, aber wir sagen, gerade passt das nicht. Vielleicht kennst du diese Stimme von Gott. Vielleicht kennst du die Stimme vom Heiligen Geist. Aber du sagst, passt nicht gerade. Meine Situation, mein Kopf ist gerade woanders. Und wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Er geht. Er verurteilt dich nicht. Der Heilige Geist wird verglichen mit einer Taube in der Bibel. Hast du schon mal eine Taube gesehen auf der Straße? Was passiert, wenn meine Tochter denen so hinterherläuft? Die fliegen weg. Der Heilige Geist hat Kraft. Er ist ein Dynamit. Aber er ist auch sensibel. Er geht auf dich ein. Du entscheidest, was er machen darf. Wenn du ihm Raum gibst, dann gibt es eine Explosion. Dann gibt es ein Dynamit. Aber wenn du sagst, passt gerade nicht, deine Stimme gerade hier, nein. Dann sagt er, okay, du entscheidest. Wir haben einen freien Willen von Gott bekommen. Aber dieser freie Wille ist nicht dazu da, dass du der Sünde nachfolgst, dass du dich gegen Gott lehnst, sondern dieser freie Wille hat Gott dir gegeben, damit du freiwillig sagst, ja, Jesus, ich nehme deine Liebe an. Ich entscheide mich für dich. Und diese Stimme, die du redest, ich will darauf antworten. Interessant ist bei dieser Textstelle, dass Gott erst geredet hat, nachdem Samuel gesagt hat, Herr, sprich. Herr, sprich zu meinem Herzen. Und heute Morgen möchte dir Gott sagen, dass er darauf wartet, dass du sagst, Jesus, sprich in mein Herz. Rede. Ich weiß nicht, mit was für einer Einstellung du hier hingekommen bist. Du solltest, wenn du sonntags zur Kirche gehst, wenn du in diesem Wort liest, wenn du mit Jesus in Kontakt bist, im Lobpreis, dann solltest du immer vorher sagen, Jesus, sprich zu meinem Herzen heute. Ich bin hier nicht nur, um den Bruder und Schwester Hallo und einen Kuss zu geben oder zu begrüßen, zu umarmen, auch das ist schön. Aber ich bin hier für dich, Jesus. Jesus sollte der Mittelpunkt sein in allem, was wir tun. Und so wuchs dieser Samuel auf in der Gegenwart Gottes und hörte nun endlich die Stimme Gottes. Wisst ihr, es gibt Situationen, da redet Gott durch Visionen, auch in der Bibel. Oder durch einen anderen Menschen, der zu dir kommt und sagt, Gott hat mir das und das gesagt. Oder Gott redet durch Situationen, die in deinem Leben passieren und will dir damit etwas verdeutlichen, will dir damit etwas vor Augen bringen. Gott spricht in vielerlei Hinsichten. Zu mir spricht er meistens durch dieses Wort. Durch dieses Wort verstehe ich ihn wirklich klar, weil anhand dieses Wortes bringt er mir vor Augen, was er möchte. Und auch hier durch das Wort Gottes hören wir die Stimme Gottes. Es gibt aber auch Situationen, wo der Heilige Geist sofort spricht. Gestern war wirklich eine Salbung da. Der Heilige Geist war wirklich hier. Und als ich hier vorne stand, kam ein junger Mann und der Heilige Geist sagte zu mir, der will beten für das, das und das. Ich hörte das einfach. Nicht akustisch, aber ich habe es gehört. Und bevor ich für ihn betete, sage ich, der Herr sagt, du möchtest für das, das und das beten. Der war geflasht. Ihm fielen sofort die Tränen. Sagte, woher weißt du das? Ich sage, Junge, Jesus ist gerade hier. Der Heilige Geist ist das. Er war geschockt. Er sagt, woher, du kennst mich doch gar nicht. Ich möchte euch sagen, Gott spricht noch heute, Halleluja. Er redet. Er gebraucht uns und er möchte zu uns reden. Wenn du in der Nacht aufgeweckt wirst, dann ist das nicht immer, weil du zu viel gegessen hast vorher. Dann ist das nicht immer, weil du sagst, boah, ich kann nicht schlafen. Wenn du in der Nacht wach wirst, dann denk einmal kurz daran, vielleicht ist das Gott. Vielleicht sollte ich kurz in ein anderes Zimmer gehen und kurz mit ihm reden. Vielleicht möchte er mir was sagen. Vielleicht will er zu meinem Herz reden. Ja, auch in der Nacht lesen wir, redet Gott. Er weiß, wie viel du zu tun hast den ganzen Tag. Er weiß, wie viel du arbeitest. Er weiß, was deine Geschäfte, dein Business ist. Er kennt dich. Und er sagt manchmal, in der Nacht hast du nur Zeit für mich. Jetzt ist meine Zeit. Steh auf. Jetzt, wo ich schlafe, steh auf. Es gibt eine Situation, die habe ich euch so noch nie erzählt, aber ich möchte es heute tun. Da sprach Gott zu mir genauso wie zu Samuel. Ich habe die Stimme Gottes in vielerlei Hinsichten gehört, aber es gab eine Situation, da sprichte Gott so mit mir, indem er mich aufwachte. Und ich möchte es euch kurz erzählen. Am Anfang meiner Ehe habe ich mich sehr, sehr viel mit meiner Frau gestritten. Wir haben uns sehr viel gestritten. Und wir streiten uns heute noch. Aber wir haben mittlerweile so Regeln aufgesetzt. Das tut voll gut. Wir haben Regeln aufgesetzt. Ich kann euch mal ein paar nennen. Wir sagen uns gegenseitig keine Ausdrücke. Du Idiot oder sonst was. Keine Ausdrücke. Das heißt, wenn wir streiten und einer sagt Ausdruck, dann sagen wir, ey, du brechst die Regel gerade. Wirklich, das tut voll gut. Macht das in eure Ehre. Ich gebe euch nur einen Tipp. Keine Ausdrücke. Und wir versuchen nicht zu schreien. Kennt ihr das beim Streiten? Der eine will zeigen, meine Stimme ist höher als deine. Die schreien, ich schreie noch lauter. Du denkst, du schreist lauter als ich. Ich schreie noch lauter. Ja, streit. Einer beleidigt den anderen und man versucht, den anderen irgendwo zu verletzen. Ich sage euch jetzt die Lösung von jedem Streit, in jeder Beziehung, in jeder Ehe. Vergebung. Auch die Ehe ist etwas, was Jesus ausglänzt. Etwas, was Jesus uns mitgegeben hat. Jesus ist für die Ehe. Er ist für Mann und Frau. Und er weiß, dass es da manchmal Rangeleien gibt. Er weiß, dass manchmal kommt Streitigkeiten. Die anderen Familienangehörigen kommen manchmal auch noch mit dazu. Jesus kennt das alles. Aber es gibt eine Sache, an die ihr festhalten muss. Die Bibel sagt, Mann und Frau sind eins geworden. Diese Einheit, die müssen wir haben. Vor allem, auch vor anderen. Eins ist Mann und Frau geworden. Plus Vergebung. Vergib deinen Mann, vergib deine Frau. Wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Wir haben so viel gestritten. Ich bin immer so bei einem Streit, ich verrate es euch mal. Ich versuche da irgendwie Gott mit ins Spiel zu bringen. Das kann meine Frau gar nicht ab. Ich sage dann, okay, du hast deine Meinung, ich habe meine Meinung. Was sagt denn die Bibel dazu? Dann sagt sie mir immer, predigen kannst du sonntags. Jetzt lösen wir erstmal das Problem. Und es gibt drei Wörter, die meine Frau liebt. Nicht ich liebe dich, sondern du hast recht. Ja. Wenn ich sage, du hast recht, dann merkst du, die ist so ein bisschen entspannter. Und so haben wir uns gestritten. Aber wirklich mies gestritten diesmal. Sehr, sehr heftig. Und so wurde es immer später. Und es wurde Abend. Und ich kenne diesen Vers, wo drauf steht, bevor die Sonne untergeht, sollt ihr euch vertragen. Hat nicht geklappt an dem Abend. Wir sind beide ins Bett gegangen. Mit Streit. Und wisst ihr, ich bin so einer. Wenn ich müde bin, ist vorbei bei mir. Da vergesse ich jeden Streit, da vergesse ich die Welt. Dann drehe ich mich um und schnarche direkt. Meine Frau ist nicht eingeschlafen. Und es vergingen Stunden und sie ist nicht eingeschlafen. Ich war am Schnarchen. Und wisst ihr, ich denke immer und habe immer gedacht, dass wenn Gott spricht, dann spricht er in eine Situation wie Jan, geh nach Düsseldorf und bekehre alle Menschen. Oder geh nach Philippinen und mach das und das. Wir denken manchmal, wenn Gott spricht, dann muss Feuer vom Himmel fallen. Oder wenn Gott spricht, dann spricht er für... Nein, ich kann das euch heute so nicht wiedergeben. Als Gott zu mir mit einer deutlichen Stimme mich geweckt hat, war es genau in dieser Situation. Ich schliefe fest. Und glaubt mir, ich habe einen festen Schlaf. Könnt ihr meine Frau fragen? Ich schlief fest und ich hörte, wie als einer auf mich rüttelt und sagt, Jan. Und ich kann euch sagen, so fest, wie ich geschlafen habe, habe ich gespürt im Geiste, das ist Gott. Aber ich habe, ohne Witz, zurückgeantwortet, nicht jetzt. Ich bin müde. Morgen früh gehe ich ins Gebet, ich mache alles, aber lass mich schlafen. Und die zweite Mal hörte ich mit einer gewissen Autorität, mit einer gewissen Ehrfurcht, die ich bekommen habe. Da war etwas wie, Jan, das ist kein Witz. Diese Stimme diesmal war fester, war härter, war etwas mit Strenge, war mit einer gewissen, ich bin Gott, der dich ruft. Und deswegen bin ich dafür, dass wir Christen eine gewisse Ehrfurcht haben sollten vor Gott. Nicht Angst, aber Ehrfurcht. Angst ist nicht von Gott, aber Ehrfurcht, wir haben es zu tun mit einem lebendigen Gott. Jan, und ich sagte, was ist denn? Und ich drehte mich diesmal um und die Stimme war klar. Dreh dich zu deiner Frau um und sag ihr, dass ich sie liebe. Ich drehte mich zu ihr um, drehte sie um und sagte, Manu, ich werde emotional, wenn ich das immer erzähle, weil es ist wirklich so. Ich sagte, Gott hat mich gerade geweckt, ich soll dir sagen, ich war noch im Streit mit ihr. Ich wusste gar nicht, wie ich das sagen sollte. Ich sagte, Gott hat mich geweckt, ich soll dir sagen, dass er dich liebt. Und sie fing an zu weinen und sagte, ich bin die ganze Zeit mit Gott am Reden, ob er überhaupt noch da ist, ob er mich liebt. Und er weckt dich, um mir das zu sagen. Wisst ihr, dieser Moment war schön. Dieser Moment war heilig. Dieser Moment war ein Moment, wo Gott gesagt hat, Jan, so ist die Ehe nicht, die ich geplant habe für dich. Du musst bereit sein, deiner Frau zu vergeben. Und wenn sie es nicht schafft, dann gehst du den nächsten Schritt. Du bist nicht der Mann, wenn du bei deiner Meinung bleibst. Wenn du schlafen gehst und sagst, du kannst mich mal. Das ist nicht ein Mann vor Gott. Vor Gott ist ein Mann, der Jesus ausspiegelt. Und was hat Jesus getan? Er hat gesagt, ich nehme nicht mein Recht in Anspruch. Ich nehme nicht mich in Anspruch, sondern ich vergebe. Kommt das an, diese Botschaft heute? Jesus spricht. Und er möchte. Er möchte vergeben. Und so sind wir beide im Frieden eingeschlafen und haben uns auch gegenseitig vergeben. Jesus ist der, der wiederherstellt. Und wenn er in deine Situation spricht, in deinen Alltag spricht, dann kannst du ruhig davon ausgehen, dass es er ist. Es ist nicht immer ein Ruf, ein Feuer vom Himmel, sondern Gott, er spricht in deinen Alltag rein. Amen. Und so sprach Gott zu Samuel und offenbarte ihm, was er mit Eli vorhatte. Denn Eli, sein Priester, sein Pastor, hat etwas getan, was Gott nicht so gefallen hat. Und zwar war Eli derjenige, der einmal im Jahr von allen Israeliten Opfer bekommen hat. Opfer, ein Offerta, ein Opfer, etwas wie eine Spende. Die Israeliten kamen einmal im Jahr und haben zum Tempel Gott Opfer gebracht. Und die Priester durften zur damaligen Zeit sich einen Teil aus diesem Opfer nehmen. Aber Eli hatte zwei Söhne. Und diese zwei Söhne waren kriminell. Sie waren korrupt. Sie waren böse. Die Bibel nennt sie Kinder nicht von Gott. Kinder des Teufels. Warum? Weil sie bewusst Gott missachteten. Als diese Menschen Opfer brachten Gott, haben sie sich die besten Stücke genommen. Haben sie wilde Ehebruch begangen vor der Hütte des Herrn. Sie schliefen mit Frauen und trieben Unzucht. Söhne von einem Priester zur damaligen Zeit. Söhne von einem Pastor, die nichts von Gott wussten. Die Bibel sagt, sie kannten Gott nicht. Eli kannte Gott. Er wusste, wer Gott war. Er kannte Gott und hat ihn schon erlebt, erfahren. Aber zu dieser damaligen Zeit sprach Gott nur noch selten. Wir lesen am Anfang dieser Verse, dass es eine Zeit war, wo Gott selten gesprochen hat. Wo seine Präsenz nicht immer da war. Und jeder in Israel wusste von diesem Priester, der korrupte Söhne hat, wo es nicht ganz koscher war, wortwörtlich, wie man in Hebräisch sagt, da war nicht immer alles in Ordnung. Und zu dieser damaligen Zeit war eine Frau, von der ich auch berichten möchte heute, sie war die Mutter von Samuel. Bevor Samuel geboren wurde, dieser junge Mann, zu dem Gott redete, war die Mutter eine Frau, die keine Kinder bekommen hat. Eine Frau, die damals auch sich gewünscht hat, die Stimme Gottes zu hören. Und ich möchte mit euch die Stelle lesen, wie die Mutter, Hannah heißt sie, Samuels Mutter, diese Begegnung im Heiligtum von Gott hatte. In 1. Samuel, Kapitel 1, Abvers 3. Elkanah, das war der Vater von Samuel, ging einmal in jedem Jahr mit seiner Familie nach Shiloh, um zum Herrn, dem Herrscher der Welt, zu beten und ihm ein Opfer darzubringen. In Shiloh versahen Hophni und Pinhas, das waren die Söhne, die beiden Söhne von Eli, den Priesterdienst. Beim Opfermahl gab Elkanah seiner Frau Penina und allen ihren Söhnen und Töchtern je einen Anteil vom Opferfleisch. Hannah aber bekam ein Extrastück, denn er liebte sie, obwohl der Herr ihr keine Kinder versagt hatte. Darauf begann Penina regelmäßig zu sticheln und suchte Hannah wegen ihrer Kinderlosigkeit zu kränken. Das wiederholte sich jedes Jahr, wenn sie zum Heiligtum des Herrn gingen. Penina kränkte Hannah so sehr, dass sie weinte und nichts essen konnte. Elkanah fragte sie dann: Hannah, warum weinst du? Warum isst du nicht? Was bedrückt dich? Hast du an mir nicht mehr als an 10 Söhnen? Wieder einmal war es so geschehen. Als sie gegessen und getrunken hatten, stand Hannah auf und ging zum Eingang des Heiligtums. Neben der Tür saß der Priester Eli auf seinem Stuhl. Hannah war ganz verzweifelt. Unter Tränen betete sie zum Herrn und machte ein Gelübde. Sie sagte: Herr, du Herrscher der Welt, siehe doch meine Schande und hilf mir. Vergiss mich nicht und schenk mir einen Sohn. Ich verspreche dir dafür, dass er dir sein ganzes Leben lang gehören soll. Und sein Haar soll niemals geschnitten werden. Gott hört Hannas Gebet. Hannah betete lange und Eli beobachtete sie. Er sah, wie sie die Lippen bewegte. Aber weil sie still für sich betete, konnte er nichts hören. Darum hielt er sie für betrunken. Wie lange willst du hier so aufführen? Fuhr er sie an. Schlaf erst mal deinen Rausch aus. Nein, Herr, erwiderte Hannah. Ich habe nichts getrunken. Ich bin nur unglücklich und habe dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Denk nicht so schlecht von mir. Ich habe großen Kummer. Ich bin ganz verzweifelt. Deswegen habe ich hier so lange gebetet. Wir lesen von einer Frau, die ein zerbrochenes Herz hatte. Wir lesen von einer Frau, die keine Kinder bekommen hat. Und zur damaligen Zeit war das nicht wie heute, dass man mal eben zum Doktor geht und guckt und fragt und gibt es denn eine andere Lösung? Oder man nimmt sich heute gibt es ja 1000 Möglichkeiten, um irgendwie nochmal so einen Kinderwunsch zu erfüllen. Aber wir wissen alle, dass es am Ende Gott ist, der ein Kind schenkt. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass Gott es auch war, der ihr Mutterleib zumachte. Es war nicht der Teufel, es war nicht irgendwas anderes, sondern es war Gott selbst. Gott selbst in seiner Intelligenz, in seinem Plan für dein Leben, hat manche Sachen festgelegt und beschlossen. Die Frage ist natürlich, warum und wieso? Und zu dieser damaligen Zeit war eh nicht Gott unbedingt am Werk. Ich möchte euch vor Augen bringen, dass diese Zeit damals eine Zeit war, wo nicht es jedes Mal ein Halleluja gab. Wo nicht ein Bruder und Schwester gesagt hat: Komm, schau auf Christus. Er hat doch gesiegt. Wir haben doch den Herrn Jesus. Wir haben doch den Heiligen Geist. Da ist doch Segen gefallen gestern in der Holy Spirit Night. Siehst du nicht, da ist mehr. Da ist mehr. Das war damals nicht so. Da war keiner. Wir haben gelesen, dass die Stimme Gottes selten war. Und dass der Priester, der ganz Israel leitete, der Mann Gottes, auf den man schauen sollte, der war sogar nicht ganz so, wie man es sich wünscht. Denn Gott strafte ihn später dafür, dass er seine Söhne nicht bestrafte für das, was sie tun. Er sagte zu Eli, diesem Priester, Gott sagte zu Eli: Eli, wieso schaust du zu, wie deine Söhne mich beklauen? Wieso schaust du zu, was für eine Sünde sie gebracht haben ins Heiligtum? Wieso schaust du zu, Eli? Wieso ermahnst du sie nicht dafür? Wieso sagst du nicht, ihr habt hier nichts mehr verloren, geht einen anderen Beruf machen? Hier ist ein Gott, der heilig ist. Wieso hast du nicht mich als erste Stelle genommen, fragte Gott Eli. Und er fragt auch uns eines Tages: Wieso lässt du zu, dass Sünde in dein Haus kommt? Wieso lässt du zu und bestrafst nicht dafür denjenigen, der Sünde in dein Haus bringt? Bestrafen heißt nicht, dass du ihn ermorden sollst. Aber dass du sagst, so nicht. Ich diene einem lebendigen Gott, der heilig ist, wie wir eben gesungen haben. Glauben wir daran, dass Jesus heilig ist? Bei ihm hat keine Sünde Platz. Gott ist heilig. In anderen portugiesischen Sprachen sagt man Santo. In Italienisch auch Santo è il Signore. Gott ist heilig. Während wir hier sitzen, sind Cherubinen im Himmel, die nichts anderes tun, als in der Ewigkeit, zu Ewigkeit, zu Ewigkeit zu sagen, Gott ist heilig. Gott ist heilig. Und dieser heilige Gott, er will, dass wir ein heiliges Leben führen. Und er sagte, Eli, das war nicht gut, dass du mich nicht als erster Platz getan hast. Du hast deine Söhne sündigen lassen. Und in Kapitel 2 sehen wir, dass Eli so ein bisschen seine Söhne ermahnen will. Und er fragt sie, wieso lässt ihr es zu, dass die Leute so schlecht über euch reden? Das war die größte Ermahnung. Aber er war nicht standhaft hinter der Seite Gottes. Und wir lesen in dieser Zeit, die wirklich nicht schön war, wo mehr das Böse Überhand hatte. Ja, eine Frau, die nicht aufgegeben hat. Ich möchte betonen, dass wenn es schwer ist, wenn du die Präsenz Gottes nicht mehr in dein Leben spürst, wenn du sagst, gerade ist es so, als ob ich Gott gar nicht mehr nah bin. Ich höre seine Stimme nicht mehr. Ich fühle seine Gegenwart nicht mehr. Wenn ich meine Hände erhebe, ist es nicht mehr wie damals, wo dieser Strom des lebendigen Wassers geflossen ist. Es ist nicht mehr so. Es ist rar geworden. Es ist, als ob Gott sich entfernt hätte. Wenn es so eine Situation gibt in unserem Leben. Und ja, wir leben in einer Zeit, wo das Böse Überhand nimmt. Von Jahr zu Jahr, bis Jesus wiederkommt, wird der Teufel versuchen, diese Welt zu zerstören und zu verwirren und Seelen gefangen zu nehmen. Und in dieser Zeit, wo wir als Christen leben, wo wir Salz und Licht sind von dieser Welt, da möchten wir uns ein Beispiel nehmen heute von Hannah, die nicht auf diese Umstände geschaut hat, die nicht damit sich bemitleidet hat, sondern sie gegangen ist bis in den Tempel, um zu Gott zu kommen, um ins Gebet zu gehen, weil sie wusste, da ist mehr. Mehr, wie wir gestern gehört haben. Auch in dieser Geschichte lesen wir, Hannah wusste, bei Gott ist mehr. Wenn du nicht mehr weiter weißt, dann gibt es für dich keinen anderen Zufluchtsort, als wie zu Gott zu kommen. Gott ist derjenige, der das Unmögliche möglich machen kann. Das, was unmöglich ist, will Gott möglich machen. Wir sehen es an dieser Geschichte. Er war es, der ihr Mutterleib geschlossen hatte. Aber er ist es auch, der sehen will, was willst du? Vielleicht sagst du, vielleicht bist du so einer, der sagt, ja, wenn Gott das so gelassen hat, dann muss, vielleicht suchst du irgendwas, willst irgendwas, aber du sagst, wenn Gott das macht, dann macht er. Kennst du diesen Spruch? Vielleicht sagst du, boah, der Bruder ist im Heiligen Geist getauft worden. Ja, wenn Gott will, dann kriege ich das auch. Wenn er will, dann macht er das. Der ist Gott. Gott fragt, was willst du? Was willst du? Bartholomäus, er sagte, Jesus, Sohn Davids. Er war blind. Jesus drehte sich zu Bartholomäus um und jeder weiß, was der Blinde will. Er will wieder sehen. Aber Jesus sagte, was willst du? Zu einem Blinden, was offensichtlich ist, der will wieder sehen. Nein, Jesus fragt, was willst du? Und nimm mir diese Frage von Jesus mit heute. Was möchtest du von Gott? Was ist dein Gebet? Was verlangst du vom Herzen? Sag nicht mehr, wenn er will, kann er machen. Was möchtest du? Dann nimm dir diesen Weg auf dich. Geh ins Gebet, suche Gott. Und du wirst nicht vergeblich suchen. Wir haben diese Zusagen von Jesus, der sagt, wer anklopft, den mache ich die Tür auf. Aber geh und klopf. Warte nicht und sag, ich warte, bis Feuer kommt vom Himmel. Das wird nicht passieren. Jesus, er ruft dir heute zu. Ich möchte auch zu deinem Leben sprechen. aber komm und suche mich. Amen. Diese Frau, sie ging in den Tempel und ihre Lippen bewegten sich nur noch. Sie schrie nicht so, wie ich gerade. Sie schrie nicht und rufte Gott, sondern ihr Herz war kaputt. Wisst ihr, wenn dein Herz kaputt ist, manchmal hast du noch nicht mal die Kraft, laut zu reden. Da gibt es nur etwas wie, dass du wie ein Betrunkener aussiehst, der den Kopf neigt und die Lippen bewegt. Oder vielleicht noch nicht mal das. Aber ihr Herz schrie zu Gott. Und Gott ist ein Gott, der in das Herz schaut. Und wisst ihr, er sprach nicht wie zu ihrem Sohn später mit einer akustischen Stimme, aber er sprach zu ihrem Herzen. Denn wir lesen, nach diesem Gebet ging sie raus und wir lesen mal, was passiert ist. Da sagte Eli zu ihr, geh in Frieden, sagte Eli zu ihr. Der Gott Israels wird deine Bitte erfüllen. Hannah verabschiedete sich und ging weg. Sie aß wieder und war nicht mehr traurig. Ich möchte euch eine Frage stellen. Während die Musik nach vorne kommt, möchte ich euch eine Frage stellen. Wieso war sie wieder glücklich? Ist sie schwanger geworden? Hat sie ein Baby bekommen? Hat sie eine akustische Stimme gehört, wo Gott sagt, nächstes Jahr um diese Zeit wirst du ein Baby kriegen? Lesen wir nicht. Wir lesen von keiner Prophezeiung, wir lesen von keiner Vision. Wir lesen nicht, dass Gott Feuer vom Himmel geschickt hat. Wir lesen, dass sie aber in Frieden rausgegangen ist und glücklich war, nicht mehr traurig war. Und wisst ihr warum? Weil sie wusste, mit wem sie gesprochen hat. Sie wusste, sie hat ihre Sorge Gott abgegeben. Gib heute Morgen deine Sorge Gott ab. Willst du glücklich hier rausgehen von der Tür? Was hast du für Nöte? Wo ist dein Herz bekümmert? Wo sagst du, hier in diesem Punkt bin ich traurig? Ist es deine Tochter? Ist es dein Sohn, der dir Sorgen macht? Ist es dein Vater, Mutter, deine Frau? Was macht dir Kummer? Wo bist du traurig? Ich möchte dir heute sagen, geh nicht traurig hier raus von der Tür, sondern sage, ich gebe das, was ich habe, meinem Herrn ab. Jesus sagt, kommt her zu mir, wenn ihr mühselig und beladen seid. Diese Worte von Jesus, die meint er ernst. Gebt mir eure Sorgen ab. Geht fröhlich raus, weil ihr wisst, dass ihr es mir gegeben habt. Ja, aber wann? Aber wann werde ich schwanger? Aber wann bekomme ich dieses Kind? Das fragte sie nicht. Sie sagte in einer Situation, wo es echt nicht schön war, ich vertraue auf dich, Gott. Wann du mir dieses Kind gibst, weiß ich nicht. Aber wenn du es mir gibst, will ich dir ein Versprechen zurückmachen. Ich gebe es dir. Hast du schon mal Gott was versprochen? Halt dein Versprechen ein. Hat er dich erlöst? Hat er dir vergeben? Hat er dir gezeigt, wer er ist? Hat er dir schon mal in einem Punkt gezeigt, seine Stimme? Hast du ihm da was versprochen? Ja, ich will dir dienen. Ich will dir nachfolgen. Ja, ich liebe dich. Gott erinnert dich heute und sagt, du hast mir was versprochen. Löse doch bitte dein Versprechen ein. Ich bin der Gott, der zu dir heute spricht, der dich sieht. Und ich möchte dich erinnern, dass ich dein Leben kenne. Und ich will, dass du mich als erstes nimmst. Es gibt eine Sache, die ist noch wertvoller vor Gott als Opfer. Vielleicht bist du ein Christ, der sagt, ich gebe Opfer. Ich gebe eine Offerte, ich gebe eine Spende. Ich gebe mich, guck mal, ich komme zur Kirche sonntags. Es gibt eine Sache, die gefällt Gott noch viel, viel mehr als dein Opfer. Und das ist Gehorsam, wie der Bruder sagte. Gehorsam. Sei Gott gehorsam. Wenn er dir was sagt und du spürst, das sollst du tun, dann wartet er darauf, dass du es tust. Und erst dann geht er mit dir den nächsten Schritt. Amen.